Ganz kurzer Recap für die, die letzte Woche zum Beispiel nicht da waren oder ein bisschen die letzten Tage nicht auf den Kalender geschaut haben. Wir sind nicht mehr in unserer Predigtreihe über Lobpreis und Anbetung, was echt ein bisschen schade ist, weil die war schon richtig nice. Sondern wir haben uns entschieden, dass, Spoiler, in der Weihnachtszeit, in der wir uns jetzt befinden, falls dir das noch nicht so bewusst ist, dass wir uns mehr mit dieser Person beschäftigen wollen, um der es in dieser ganzen Zeit geht. All die Wochen und all die Tage, die wir jetzt hinfiebern auf Weihnachten, auf diesen Abend, wo wir dann schön Raclette haben und gemeinsam mit unseren Familien essen, aber auch dieser Abend, an dem wir neu uns daran erinnern dürfen, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben. In dieser Zeit, wo wir da entgegengehen, haben wir uns entschieden, dass wir uns einfach mehr damit beschäftigen, wer überhaupt dieser Jesus ist, auf den wir warten. Und deswegen sind wir mitten in einer Predigtreihe mit dem Titel Jesus ist. Und Raffi hat letzte Woche damit angefangen. Und es ist nicht so, dass wir einfach uns denken, okay, ich denke, Jesus ist so und ich denke, Jesus ist so. Sondern wir sind in Gottes Wort gegangen und da gibt es ein paar Stellen, die uns ganz klar zeigen, wie Jesus ist. Und eine dieser Stellen finden wir in Johannes 1. Und wenn wir uns intensiver mit Gottes Wort beschäftigen, dann ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wer der Autor ist, an wen er den Text schreibt, den wir anschauen und was er damit bewirken will. Und so, wenn wir im Johannesevangelium sind, dann müssen wir erstmal verstehen, dass dieses Johannesevangelium eins von vier ist. Aber das ist so ein bisschen anders als die anderen drei Evangelien. Das tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Weil die anderen drei Evangelien, die werden die synoptischen Evangelien genannt. Und um das zu übersetzen auf Deutsch, das sind die zusammenfassenden Evangelien. Weil diese drei Evangelien, die sind ziemlich deckend und die gehen so chronologisch durch Jesus sein Leben, von seiner Geburt an, wie er gewirkt hat. Und wir sehen so ziemlich die gleiche Geschichte von dem gleichen Menschen mit den gleichen Wundern und die gleichen Zeugnisse, die gleichen Gleichnisse, die er weitergibt. Nur was wir merken ist, wie wir uns tiefer damit beschäftigen mit diesen Evangelien, dass jeder Autor ein anderes Ziel hatte und eine andere Zielgruppe im Hinterkopf hat, wie er seinen Text geschrieben hat. So hat Matthäus zum Beispiel angefangen mit einem Stammbaum. Und wenn ich das lese, dann muss ich mich immer überwinden, nicht die Namen zu überfliegen, weil wir in unserer Kultur, wir legen nicht so viel Wert auf die Herkunft und den Stammbaum eines Menschen. Aber Matthäus weiß, dass er an Juden schreibt. Wie er seinen Text verfasst, hat er die Juden im Hinterkopf und er weiß, dass den Juden das ganz wichtig ist und dass die Juden so eine Verheißung von einem Sohn Davids kennen. Und so nimmt Matthäus sich die Zeit, damit anzufangen, dass er den Juden zeigt, hey, Jesus ist dieser Sohn Davids, der verheißen ist, um zu kommen, um euch zu befreien. Und dann sehen wir zum Beispiel Markus, der legt so seinen Fokus auf die Römer und auf die Nichtjuden und er hebt die Wunder von Jesus hervor und er zeigt einfach diesen Menschen, es ist egal, woher du kommst, aus welcher Schicht im Leben, es ist egal, wie dein gesellschaftlicher Status ist und wie angesehen du bist, wenn Jesus dir begegnet, dann wirst du verändert. Und da haben wir Lukas zum Beispiel, der selber war Arzt, so als Hintergrund, also ein bisschen gehobener und gebildeter. Und er schreibt an Griechen oder an griechisch sprechende Menschen und an etwas Gebildetere. Und das merkt man daran, wie er seinen Text schreibt und wie er so formuliert. Er schreibt sehr erzählerisch und man kann es gut lesen. Und er ist auch der, der am meisten auf Jesus seine Gleichnisse eingeht. Und jetzt kommen wir zu Johannes. Und wie wir uns mit diesem ersten Kapitel im Johannesevangelium beschäftigen, ist es interessant, uns vor Augen zu halten, was Johannes sein Ziel war mit diesem Evangelium. Weil in den ersten paar Versen wird Jesus nicht erwähnt. Aber wie wir weiter durch Johannes gehen, merken wir, er redet ganz klar über diesen Jesus. Und Johannes sein Ziel war nämlich, Menschen zu zeigen, dass Jesus Gott ist. Er hat dieses Evangelium geschrieben, nicht um Menschen zu zeigen, dass Jesus seiner Zeit voraus war. Er hat dieses Evangelium nicht geschrieben, um Menschen zu zeigen, dass Jesus irgendwie ein Kulturcrasher war, der so ein bisschen quergedacht hat. Er hat das Evangelium nicht geschrieben, um einfach Jesus als Gutmensch darzustellen, sondern er wollte den Menschen zeigen, hey, dieser Jesus, er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist die Erfüllung der Verheißung des Menschensohn, der kommen wird, um Israel zu befreien. Und er ist nicht nur jemand, der die Geschichte wirklich halbiert hat in Vor Christus und nach Christus, sondern er ist Gott. Und so haben wir letzte Woche anschauen können, dass Jesus das Wort ist. Und heute wird das Thema sein, Jesus ist das Leben. Und so möchte ich euch mitnehmen, dass wir in Johannes 1, Vers 3 bis 5 gehen. Ich werde nicht so viel aus dem ersten Kapitel lesen, aber wenn wir dort weitergehen, dann merken wir, dass da sehr viel über diesen Jesus geschrieben wird. Und so lade ich euch ein, dass wir es gemeinsam lesen. Johannes 1, Vers 3 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und wenn wir weiter in Johannes gehen, dann wissen wir und lernen wir, dass wir eigentlich für all diese Beschreibungen wie Jesus einsetzen können. Und wir dürfen lernen, am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Er, der das Wort ist, also Jesus, der am Anfang bei Gott war, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und in Jesus war das Leben. Und wie ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, mit diesem Thema, dass Jesus das Leben ist, habe ich mich mehr auf Vers 4 fokussiert. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und ich muss echt sagen, es ist mir so schwer gefallen, einen klaren Gedanken heute zusammenzufassen. Ich habe darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Jesus das Leben ist. Und man kann tausende Stellen erwähnen und an so viele Stellen in die Bibel gehen, wo wir sehen, Jesus ist das Leben. In Johannes 8 zum Beispiel lesen wir das: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Ursprung des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Aus ihm wurde alles geschaffen. In Kolosser lesen wir, dass alles in ihm sein Ziel findet. Und es gibt so viele Sachen, die man da ansprechen kann. Und jeden Tag, wo ich in der Vorbereitung war, war ein neuer Gedanke. Erstmal dachte ich, okay, hier, Jesus ist das Leben. Er ist das Leben und das Licht der Menschen. Er ist unsere Hoffnung auf das, was wir schauen. Das möchte ich den Leuten weitergeben. Und dann am nächsten Tag bin ich weitergegangen, habe mich wieder damit beschäftigt und dann in ihm war das Leben. Aus Jesus kommt das Leben. Er definiert das Leben. Er ist die Quelle und es gibt noch so viel mehr als das Leben in ihm. Und alles sind so Sachen, die so auf Jesus hinausführen und zeigen, wie groß er ist. Und dann gab es so einen Moment in der Vorbereitung, wo ich im Lobpreis war oder ich weiß gar nicht, wann es war, oder im Gebet. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und es hat mich richtig beschäftigt, weil es gibt so viel, was wir anschauen können darüber, dass Jesus das Leben ist. Und dann kam mir so der Gedanke und habe irgendwie verstanden, hey, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen und Gott liebt dich. Heute, wie du da bist, egal wie du über dich denkst, egal was du von dir hältst, egal wie du dich selber siehst, Gott liebt dich. Und er ist gekommen, um uns ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Und sein Herz zerbricht, wenn er Menschen sieht, die geplagt sind von Sünde. Sein Herz zerbricht, wenn er Leben sieht, die aufgrund der Sünde, weil die Sünde so viel kaputt gemacht hat, von der einen Niederlage zur anderen Niederlage gehen. Und Jesus ist gekommen, um Menschen von Sünde zu befreien und er ist gekommen, um Leben zu geben. Und da muss ich die ganze Zeit an ein Zitat denken, von Jocke hatte ich das, weil er hat mal erwähnt, wir haben so geredet und er hat gesagt, Jesus ist nicht nur gekommen, um zu retten oder uns von der Hölle zu erlösen, sondern er ist gekommen, um uns zu retten von einem Leben in Sünde. Und Jesus zeigt uns, weil er das Leben ist, wie wir richtig leben können. Wie wir so leben können, wie er es eigentlich gedacht hat. Und er befähigt uns dazu. Und deswegen möchte ich einfach die nächsten Minuten uns damit beschäftigen. Was bedeutet es wirklich zu leben? So zu leben, wie Gott es gedacht hat. Und wie können wir so ein Leben leben? Und wie ich in der Vorbereitung war, und das dürft ihr im Hinterkopf behalten, weil da komme ich nachher wieder zu, hat mich ein Vers und ein Zitat aus der Bibel nicht losgelassen, weil da hieß es, mein Sohn war tot, doch jetzt lebt er. Mein Sohn war tot, doch jetzt lebt er. Nicht vergessen, da kommen wir später wieder drauf zurück. Aber wie wir jetzt uns damit beschäftigen, gibt es eine Frage zu klären, und zwar, was bedeutet es zu leben? Klar, wir können hier Leben definieren und uns damit beschäftigen, aber was bedeutet es wirklich zu leben? Und wie ich es gemacht habe, damit, weil das ist schon eine schwere Frage und es ist auch nicht leicht, eine Antwort darauf zu finden oder eine Antwort zu geben und man kann nur Punkte erwähnen, wo man sich dann vielleicht einig wird, aber was mir einfach die ganze Situation einfach gemacht hat, ich habe mir einfach wie so einen Film vorgestellt, wie so ein Leben vorbeigeht und ist und wir schauen von außen drauf zu und wir stellen uns die Frage, lohnt sich das, so ein Leben zu leben? Und wenn wir sagen ja, dann ist das schon mal ein Punkt, dass wir daraus lernen können. Und so kannst du dich dann auch fragen, wie lebst du eigentlich? Was macht ein Leben für dich lebenswert? Was bedeutet für dich, heute Abend zu leben? Und das Erste, was wir auf jeden Fall sagen müssen, ist, dass Leben ist mehr als nur Überleben. Wenn wir über unser Leben reden, dann ist das Ziel nicht einfach nur, unser Leben zu durchleben und irgendwann mal fertig zu sein. Es geht nicht einfach nur darum, biochemische Prozesse am Leben zu erhalten. Wenn wir ein Leben vor Augen haben jetzt, wo einfach jemand 80 Jahre auf dem Stuhl sitzt und gefüttert wird, keiner redet mit ihm, das ist kein Leben, wo wir sagen, ey, das ist Hammer. Also ich glaube, da sind wir uns alle erstmal einig. Dann habe ich weiter nachgedacht. Was bedeutet es, wirklich zu leben? Wirklich zu leben bedeutet, in Freiheit zu leben. Und wie ich auf den Punkt gekommen bin, ist, ich habe verstanden, dass ein Leben in Abhängigkeit nicht ein Leben ist, was wir sagen würden, das ist lebenswert. Wir stellen uns den Alkoholiker vor, den Drogenabhängigen vor, den Glücksspielabhängigen vor, der alles opfert, um einfach die nächste Flasche in der Hand zu haben, den nächsten Trip zu bekommen, die nächste Wette abschließen zu können. Wir halten uns den Alkoholiker vor Augen vielleicht, der nur auf den Feierabend hofft, um sich einen reinzuschütten. Und dann, wie er von hoch zu hoch gehen muss, um sein Leben erträglich zu halten. Und wie er dem Ganzen nachjagt, wie er alles um sich vernachlässigt, Familie verlässt vielleicht sogar. Wie er andere Leben sogar kaputt macht, dadurch, dass er in Abhängigkeit lebt. Das Gleiche mit dem Drogenabhängigen vielleicht, der Freunde und Familie sogar verkauft, um irgendwie Geld zusammenzukratzen, um das nächste High zu erleben. Und dann schauen wir dieses Leben von außen an und ich würde jetzt nicht sagen, dass so ein Leben in Abhängigkeit, vom Hoch zu gehen, dem Hoch nachjagen zu müssen, von Wochenende zu Wochenende leben zu müssen, dass es nicht ein Leben ist, was lebenswert wäre oder was ich sage, damit möchte ich tauschen, ich möchte so ein Leben haben in Abhängigkeit. Ich möchte nicht ein Leben leben, wo ich vom einen Partner zum anderen Partner rennen muss, um irgendeinen Wert zu bekommen, sondern wirklich zu leben bedeutet, in Freiheit zu leben. Unabhängig davon, einfach eine Fülle in sich zu haben und zu wissen, hey, ich muss dem nicht nachjagen, nicht dieses Verlangen zu haben, das nächste Hoch zu erleben. Dann noch ein Punkt, was wir da mitnehmen können, ist, dass wir als Menschen einfach danach uns sehnen, Sinn und Zweck in unserem Leben zu haben. Irgendwo zugehörig zu sein. Menschen gehen in einen Verein, über ein Thema zu reden, was ihnen Spaß macht. Menschen suchen danach, Orte zu haben, wo sie sich einbringen können. Dass sie sehen, dass ihr Leben nicht unnötig ist. Dass sie etwas bewirken können. Dass sie einem Ziel entgegenarbeiten können. Dass sie besser in etwas werden können. Dass sie Gemeinschaft finden irgendwo. Ich denke, wieder, wenn wir uns das erlauben, ein Leben vorzustellen, wo jemand keine Menschen kennt, keine Zugehörigkeit hat, keinen Sinn sieht, in dem nächsten Tag aufzustehen, irgendetwas zu vollbringen, wo er keinen Zweck sieht, kein Ziel hat in seinem Leben. Das ist nicht ein Leben, das angenehm ist. Und wir sehen das vielleicht auch oft in der Seelsorge, dass solche Menschen dann auch oft mit Depressionen zu kämpfen haben. Dann nächster Punkt, wo ich denke, was bedeutet zu leben, ist sich zu verwirklichen, etwas dazulassen. Viele reden davon, dass wenn sie von dieser Welt gehen, dass sie nicht einfach vergessen werden wollen, sondern dass sie der Generation nach ihnen etwas dalassen wollen. Und das sind alles jetzt Punkte gewesen, die so eigentlich gar nicht, wir müssen sie gar nicht aufs Christliche beziehen und wir lernen schon, dass so ein Leben vermutlich ganz angenehm wäre zu leben. Ein Leben in Freiheit, mit Zweck, mit Sinn, mit Zugehörigkeit, wo wir uns verwirklichen, wo wir Bestätigung bekommen. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir ein bisschen christlichen Kontext da reinbringen. Was sagt die Bibel dazu, was es bedeutet zu leben? Was sagt die Bibel, was es bedeutet, sich zu verwirklichen? Das Erste, was wir darin sehen, ist natürlich Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also von Liebe bestimmt sein. Nach christlichem Maßstab ist das schon mal ein Punkt vom Leben, das da sein sollte bei uns. Nach christlichem Denken sollten unsere Leben von Liebe bestimmt sein. Wir sollten Gott lieben, wir sollten Menschen lieben. Und jetzt machen wir hier genau das Gleiche. Wir stellen uns vor, wie wäre so ein Leben, wo wir nicht auf uns schauen, wo nicht unser Verlangen das Erste ist, die erste Prio, sondern wir denken an unsere Mitmenschen, wir helfen ihnen, wir teilen unsere Freude, wir teilen das, was wir haben, wir laden sie ein, um ihnen zu dienen. Es ist schon mal bessere Aussichten als davor. Es sind schon mal Sachen, die angenehmer sind. Dann ein weiterer Punkt, den wir sehen in der Bibel, ist Demut und Hingabe. Wir sehen es ganz oft, dass Gott uns daran erinnert, dass es nicht darum geht, dass wir hochgemacht werden, dass wir groß sind, sondern dass wir verstehen, dass wir ihn brauchen, dass wir abhängig sind von ihm. Und diese Demut sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten, wie wir durch unser Leben gehen. Wir sind abhängig von ihm. Es geht nicht um uns zu verherrlichen, sondern um sein Reich zu bauen, um ihn groß zu machen, um ihn weiterzugeben an andere Menschen, um diese Botschaft von Jesus, der gekommen ist, der das Leben ist und anderen Menschen zu diesem Leben ruft, diese Botschaft weiterzugeben. Wir sind ihm hingegeben und wollen sein Werk auf dieser Welt vollbringen. Demut und Hingabe. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, wenn wir das so mit in unseren kleinen Film im Kopf mitnehmen. Das ist ein Leben, wo wir sagen würden, hey, das ist lebenswert. Dann weiterer Punkt, Dienst und Nächstenliebe. Rücksichtsvoll auf andere Menschen eingehen, sich umeinander kümmern, einander zu dienen. Menschen, die Hilfe brauchen, unterstützen. Selbstlos in unserem Umfeld da sein und etwas verändern. Und dann ein weiterer Punkt, Vergebung. In Vergebung zueinander leben, nicht nachtragend sein, nicht seine Rache irgendwie ausüben wollen, nicht einem noch eine reindrücken, weil er irgendwann mal vor 5 Jahren ein falsches Wort gesagt hat oder dich nicht gegrüßt hat, sondern in Vergebung leben. Und wenn ich mir so ein Leben vor Augen halte, so ein Leben im christlichen Sinne, geprägt von Liebe, bestimmt von Liebe, in Demut und Hingabe, im Dienst und Nächstenliebe, wo wir einander schätzen, wo wir die Menschen um uns herum schätzen, wo wir Menschen dienen wollen, wo wir nicht nachtragend sind und nicht Streit suchen, sondern wir sind von Vergebung geprägt, dann denke ich, das ist ein Leben, wo sehr angenehm ist zu leben. Ein Leben, was schön ist, ein Leben, was Freude teilt. Und Freude ist somit eins der einzigen Dinge, die sich verdoppelt, wenn wir sie teilen. Und deswegen möchte ich dich einladen, wie wir zu den nächsten Punkten gehen wollen. Schau auf dich. Wo siehst du in deinem Leben diese Punkte vielleicht nicht? Wo siehst du nicht, dass du so lebst? Wo siehst du vielleicht, dass du tatsächlich sogar anders lebst? Selbstsüchtig, nicht in Vergebung, nicht in Demut, nicht von Liebe bestimmt, nicht dienstbereit und in Nächstenliebe. Und nimm diese Punkte auch ins Gebet und bring sie vor Gott und sag, hey, ich möchte da Veränderung erleben. Und dann frag dich, lebst du nach deinem Maßstab oder nach Gottes Maßstab? Weil das ist nämlich der zweite Punkt. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen, dieses Zitat, das ich erwähnt hatte, mit dem mein Sohn war tot, doch jetzt lebt er. Weil das ist der Grundstatus, von dem wir starten. Dass wir so leben, wie wir es wollen. Selbstsüchtig, uns verherrlichen wollen, uns im Mittelpunkt. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Lebendig und doch tot. Hört sich irgendwie paradox an, funktioniert nicht ganz so gut, lebendig zu sein und doch tot zu sein. Aber aus dem Zitat lernen wir, dass irgendjemand sagt über seinen Sohn, der war tot und jetzt lebt er auf einmal wieder. Und dieses Zitat, das finden wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wie wir uns diese Geschichte jetzt gleich gemeinsam anschauen wollen, dann möchte ich euch daran erinnern, dass das ist ein Gleichnis, das zeigt ein Bild davon, wie Gott Menschen begegnet, die umkehren zu ihm. Dass er nicht jemand ist, der sie von sich stößt und sagt, hey, du hast mich verraten, du hast nicht zu mir gehalten, ich brauche dich nicht, sondern er als Vater rennt diesen Menschen entgegen. Er hat nichts als Liebe und Freude für sie übrig. Und das lesen wir und lernen wir aus dieser ganzen Geschichte. Aber was wir auch sehen, ist, dass der Vater ist ein Bild für Gott und der verlorene Sohn ist ein Bild für Menschen, für uns, die umkehren und sagen, hey, mein Leben, so wie ich es lebe, ist nicht nice. So wie es jetzt ist, so wie ich auf mich fokussiert und mich herumdrehe, ist es nicht lebenswert. Ich gehe zurück zum Vater, ich gehe zurück zu Jesus, der das Leben ist und der mir zeigt, wie ich ein wahres Leben leben kann. Und so möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte und wir möchten uns anschauen, was wir so aus dieser Geschichte lernen können. So gehen wir in Lukas 15, Vers 11 bis 24. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Und da möchte ich den Fokus drauf legen. Er zog mit seinem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Und hier möchte ich ganz kurz anhalten, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen. Unabhängig von dem, was der Vater darüber sagt, unabhängig von dem, was irgendwie die Situation ist, sondern wir schauen uns nur den Sohn an, wer er ist und was er jetzt hier macht. Der Sohn ist ein Bild für uns Menschen. Er verlässt den Vater. Er geht weg von dem Vater, der all das für ihn hat, der ihm Reichtum mitgibt, um was zu machen? Um so zu leben, wie er denkt, dass es gut ist. Um ein Leben zu leben, das ihm Spaß macht. Ein Leben zu leben von hoch zu hoch. Ein Leben zu leben, was ohne Ziel ist, ohne Sinn und Zweck, wenn wir zurück zu Punkt 1 gehen und uns daran erinnern. Was einfach ein Ziel ist, ein Leben ist, wo das Ziel ist, den nächsten Moment zu erleben. Also wir schauen auf das Leben von dem Sohn und wir sehen, er lebt nur dieses Leben von Moment zu Moment. Es ist ein Leben, wo er nicht ein klares Ziel verfolgt, wo er Menschen helfen will, sondern es ist ein Leben, wenn wir jetzt biblischen Kontext mit reinbringen, unter dem Joch der Sünde. Er macht sich selber kaputt, er ist gleichgültig mit sich selbst, mit seinem Geld, mit den Menschen um sich herum. Und dann lesen wir weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Und hier möchte ich ganz kurz nochmal halten, weil das ist schlussendlich das, was wir sehen und was wir oft erleben. Wenn wir nur ein Leben leben ohne Sinn, ohne Zweck, ohne Ziel, nur um uns selbst herum gedreht, dann werden wir schlussendlich irgendwann mal aufwachen wahrscheinlich und wir werden uns fragen, hey, was mache ich in meinem Leben? Wo finde ich mich wieder? Und wir werden einfach unzufrieden sein. Wir werden keine Freude finden, vielleicht werden wir sogar uns in Not finden. Und dann müssen wir wieder zur Besinnung kommen. Und wie oft sagen wir so klischeehaftig, erst wenn es uns schlecht geht, kommen wir wieder zu Jesus. Weil genau das macht der Sohn. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voll Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Vater, der so das Bild von Gott ist, er sagt, mein Sohn war tot. So wie er gelebt hat, war kein Leben, wie es sich gelohnt hat zu leben. Es war kein Leben, was Ziel hatte, es war kein Leben, das Sinn hatte, was Zweck hatte, sondern es war ein Leben in einem Teufelskreis. Es war ein Leben fern vom Vater, fern von der Quelle des Lebens, wenn wir den Vater mit Jesus in Verbindung bringen. Es war ein Leben unabhängig von der eigentlichen Quelle des Lebens. Es war ein Leben auf der Suche nach Imitaten, die diesem Leben und das, was er beim Vater hatte, irgendwie nahe kommt. Und deswegen sagt der Vater, so ein Leben, es war kein Leben, er war tot. Sein Leben in Selbstsucht und Ziellosigkeit war kein Leben. Sein Leben weg vom Vater war kein Leben. Und jetzt kommt er zurück zum Vater und er ist wiedergefunden und er sagt, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Wenn wir zurückkommen zu Jesus, wenn wir zurück beim Vater sind, dann leben wir wieder. Wahres Leben bedeutet, so zu leben, wie Gott es uns in seinem Wort zeigt. So wie wir es vorhin gesehen haben. Bestimmt von Liebe, in Vergebung. All diese Prinzipien, die Gott uns mitgegeben hat in seinem Wort. Das ist ein Leben, was sich lohnt zu leben. Wo wir nicht hinterher uns irgendwann wiederfinden in einer Midlife-Crisis und denken, ey, was mache ich hier überhaupt? Sondern wir bauen aktiv sein Reich und wir helfen Menschen, wir begegnen Menschen, wir dienen Menschen. Wahres Leben bedeutet, so zu leben wie Jesus. Wir schauen auf Jesus sein Leben und wir sind berührt von dem, was er getan hat. Wir schauen auf Jesus sein Leben und wir sind beeindruckt davon, wie selbstlos er war, wie er Menschen begegnet hat, wie er Menschen begegnet ist, wie er in Liebe mit ihnen geredet hat. Und wenn Jesus das Leben ist, dann lernen wir von ihm, wie wir wirklich leben sollten. Und wir sind tot und leben ein Leben weg vom Vater, nach unseren Wegen. Jesus aber macht uns lebendig. Er zeigt uns, wie wir leben sollten. Und so möchte ich zum letzten Punkt kommen. Und den habe ich jetzt bewusst so formuliert. Jesus rettet. Weil Jesus, er ist zwar das Leben, aber er macht uns lebendig, indem er uns rettet. Indem er uns befreit von diesem Leben, in dem wir vielleicht gefangen sind. Von diesem Leben, das keinen Sinn hat, das kein Ziel hat, was uns nicht erfüllt. Leben bedeutet, ein Leben zu leben, wie Gott es gedacht hat. Bevor die Sünde ins Leben kam und alles kaputt gemacht hat. Ein Leben zu leben bedeutet, es so zu leben, wie Gott es gedacht hat. Und wir aus eigener Kraft und aus eigenem Willen können so nicht leben. Selbst als Christen finden wir uns immer mal wieder in Situationen, wo wir uns vor Augen halten müssen, hey, ich habe nicht so gelebt, ich habe nicht so gehandelt, wie ich es eigentlich hätte machen wollen. Und deswegen, Jesus rettet uns und holt uns zurück ins Leben. Er, der die Quelle des Lebens ist, er ruft uns heraus aus dem Tod und er gibt uns neues Leben, er gibt uns neue Kraft und Möglichkeit, dieses Leben zu leben. Jesus ist der dich vom Tod ins Leben holt. Er ist es, der den Preis bezahlt hat, damit du leben kannst. Er ist es, der dir Leben schenkt, weil er die Quelle des Lebens ist. Er ist es, der dir zeigt, wie man richtig lebt. Ein Leben, das lebenswert ist. Ein Leben, das Sinn hat, das Ziel hat. Und so möchte ich noch eine Bibelstelle vorlesen in Galater. Und das Interessante am Galaterbrief ist, dass dieses Thema von Freiheit so ein großes Thema dort ist. Und Paulus thematisiert es immer wieder, diese Freiheit, die wir in Christus haben. In Galater 2 finde ich es ganz witzig, da erwähnt es Paulus sogar, dass es kommen Leute von außerhalb der Gemeinde, um zu schauen, warum die Christen so frei sein können. Warum sie in so einer Freiheit leben können. Und so lesen wir in Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das ist es. Wenn du zurück zum Vater kommst, wenn du zu Jesus kommst, dann befreit er dich. Dann geht es nicht mehr darum, wie du dich verherrlichen kannst, wie du deine Ziele verwirklichen kannst und deine Ziele umsetzen kannst, wie du vom einen Hoch zum nächsten Hoch kommen kannst, sondern er befreit dich. Und so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Wir lesen auch in Ezekiel, dass wir ein neues Herz bekommen. Und dieses Herz wird seine Worte lieben, seine Gebote lieben und das lieben, was Gott liebt. Und so lernen wir, dass wahres Leben finden wir in Jesus, der das Leben ist. Und er zeigt uns, wie wir richtig leben können. Und so möchte ich euch einladen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ihr dürft aufstehen und du darfst heute auch ein bisschen selber reflektieren. Wo sind so die Momente in deinem Leben? Und was sind so die Situationen vielleicht, wo du sagst, hey, damit bin ich gar nicht zufrieden? Da hast du vielleicht Kämpfe oder in welchen Bereichen lebst du nicht so, wie es sein sollte? Wo siehst du einfach Abhängigkeiten und Gefangenschaften, die dein Leben nicht lebenswert machen vielleicht sogar? Wo du sagst, hey, es macht keinen Sinn. In all diesen Bereichen und all diesen Momenten möchte ich Jesus dir begegnen, der das Leben ist. All die Situationen und all die Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, nee, da sehe ich keine Hoffnung mehr. Wo du vielleicht nur noch tot siehst, das sind die Bereiche, wo Jesus berühren will. Wo er, der das Leben ist, neues Leben reinsprechen will. Wo er dich an die Hand nehmen will und dir zeigen will, hey, ich, guck mal, so habe ich es eigentlich gedacht, wie ihr lebt. In Gemeinschaft, in Liebe. Nicht mit dir selbst im Fokus, sondern in dem Nächsten. Und so möchte ich dich einfach einladen. Du darfst es im Gebet vor Gott bringen, vor ihm ablegen, jeder Bereich, jeder Punkt in deinem Leben. Und auch Jesus einladen. Die Bereiche, wo du vielleicht die Hoffnung verloren hast, dass er neues Leben da reinspricht. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir einfach dir vertrauen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du so viel bist. Du bist das Leben und das Leben kommt aus dir, Herr. Aber du zeigst uns auch, wie wir richtig leben können. Und du erinnerst uns neu daran, Herr, worum es geht im Leben. Und all das, was die Sünde kaputt gemacht hat und all das, wo wir um uns selbst uns drehen, Herr. All das, wo wir vielleicht Sachen in unserem Leben haben, die nicht sein sollten, Herr, da möchtest du uns Freiheit schenken. Sodass wir so leben können, Jesus, wie du es gedacht hast. Ein Leben in deiner Gegenwart, ein Leben nach deinem Willen, nach deinem Herzen. Ein Leben in einer Welt, Herr, wo Liebe regiert. Und ich danke dir, Herr, dass wir eines Tages darin leben dürfen. An einem Ort, Herr, wo keine Sünde mehr sein wird, wo keine Bosheit mehr sein wird, keine Krankheit, keine kaputten Familien wegen Abhängigkeiten, sondern deine Liebe wird regieren und diese Liebe wird in uns Menschen sein. Und ich danke dir, Herr, dass wir darauf hoffen dürfen, dass wir uns danach ausstrecken dürfen, dass wir auf dich schauen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur Leben geschenkt hast einmal und uns dann alleine gelassen hast, sondern dass du uns immer wieder zeigst, wie wir leben können, wie wir leben sollen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.